Ralf Landwehr ist nicht nur ein wahnsinnig eloquenter und unterhaltsamer Gesprächspartner, sondern vor allem Professor für Management. Er ist spezialisiert auf evidenzbasierte Führung. Sein Name hat er sich allerdings gemacht als Führungscoach für Bundesliga-Trainer. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, was gute von schlechter Führung unterscheidet, ob man Teams überhaupt motivieren kann und wie Homeoffice die Produktivität beeinflusst. Und natürlich, wer als nächstes deutscher Meister im Fußball wird. All das hat er mir verraten und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Ralf Landwehr. For a Better Working Life, der NWX-Podcast. Wir interviewen Menschen, die die Arbeitswelt neu denken und diejenigen, die sie jeden Tag gestalten. Wir liefern Zahlen, Studien und Insights zu dem, was wir Arbeit nennen. Heute The Interview. Lieber Ralf, herzlich willkommen. Ralf, du bist Professor für Management, du bist Berater und zwar nicht nur Berater von Unternehmen, sondern auch von Fußballvereinen. Mhm. Du hast dich viel beschäftigt mit Themen rund um Führung, Kultur, Change etc. Deswegen vielleicht die erste Frage, was unterscheidet erfolgreiche Führungskräfte oder Trainer von Erfolglosen?
Naja, Führung hat drei Komponenten. Es geht um die Sache, es geht um die Beziehung und es geht um Veränderung. Und das kann man gut oder schlecht machen. Ne? Du kennst ja Leute, die gute Beziehungen herzustellen imstande sind und schlecht. Die sachorientiert und zielorientiert definieren können, was sie machen sollen und was nicht. Und die irgendwie notwendige Veränderungen anstoßen. Und alles drei, ja, da gibt es ein Spektrum. Und wenn man alles drei gut kann, dann hat man Erfolg in der Führung. Und wenn nicht, dann wird es halt eng.
Was kann man davon eigentlich lernen?
Naja, also prinzipiell kann man aus dem Fußball, meinst du jetzt, nur sehr wenig lernen für die Wirtschaft, weil die Wirtschaft in ganz vielen Bereichen viel weiter vorne ist. Ne? Du hast vielleicht zwei Inseln, Marketing, ja, da ist so Brandbuilding und so, da sind die weit vorne, weil sie das den ganzen Tag machen. Und ich würde sagen von Trainern und Trainerinnen Führung, weil die sehr intensiv mit ihrer Mannschaft zusammen sind, alle drei Tage ein Spiel ist, du wahnsinnig hart nach außen sichtbares Leistungsfeedback gibst, ja. Du spielst, du sitzt auf der Bank, du sitzt auf der Tribüne. Das ist, da lernst du, eine gute Balance herzustellen. Und das können die alle. Ja, ich wundere mich dann immer ein bisschen, wenn von außen dann Leute sagen, hier der oder der kann ja nichts oder so. Mir so, naja, das ist alles kein Zufall. Es gibt ein paar hunderttausend Trainer in Deutschland und die sind da schon nicht zufällig.
Aber es ist ja schon so, dass eine Mannschaft unter Umständen nicht besonders erfolgreich spielt und dann kommt irgendwie ein anderer Trainer und auf einmal sind das dieselben Typen und die drehen richtig auf.
Ja.
Woran liegt das?
Naja, im Mittel ist ein Trainerwechsel nicht erfolgreich. Also es gibt keine Korrelation, den Trainer zu wechseln. Aber was du mit dem Trainerwechsel machst, ist, du erhöhst die Varianz. Also im Mittel gibt es keine Verbesserung, aber du erhöhst die Varianz und damit das Risiko. Also es kann dann sein, dass ein Verein total abstürzt.
Gab es auch schon.
So, aber ich meine, klar, wenn du 18. bist irgendwie, dann wird es natürlich schwierig, da noch tiefer zu sinken. Und deswegen ist so salient, nennen wir das in der Psychologie, es ist ein bisschen augenscheinlicher, wenn die dann auf einmal besser werden. Also im Prinzip so. Und du hast natürlich dann andere Dinge, auf die Wert legen. Ja, wenn du dann 18. bist und so einen Magat holst oder so einen richtigen Schleifer, das sind ja vielleicht auch die Dinge, in Krisen funktioniert autoritäre Führung ganz gut. Gibt nur wenige Führungsstile, die in Krisen gut funktionieren. Außerhalb von Krisen ist das aber echt eine Scheißidee. Deswegen holst du dir so einen echt harten Schleifer in einer Krisensituation und dann hast du tatsächlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, da wieder rauszukommen. Wenn du da aber dann draußen bist, ist es wahrscheinlich die weisere Idee, dann den Vertrag zum Ende des Jahres oder zum Saisonende auslaufen zu lassen, sonst hast du halt 20 Spieler weniger im Kader, weil da keiner Bock drauf hat auf Dauer.
Welche Trainer haben das gut gemacht?
Ja, da kann ich nicht viel Neues sagen wahrscheinlich. Jürgen Klopp macht das toll, Christian Streich macht das toll, Pep Guardiola macht das toll und es ist kein Wunder, dass die gut führenden Trainer erfolgreiche Teams haben.
Und du hast ja drei Komponenten genannt, die gelten für Trainer wie für Führungskräfte im Prinzip.
Ja.
Und ein Thema war Beziehung. Inwieweit kann man das überhaupt lernen? Also manchen Leuten fällt es leicht, Beziehungen aufzubauen und andere sind da überhaupt nicht zu Hause. Was davon kann man lernen und was sind Aspekte, die man einfach hat oder nicht hat?
Ja, in allen drei Punkten starten natürlich Menschen auf einem unterschiedlichen Niveau. So. Und einiges ist angeboren und einiges ist erlernbar. Und meistens ist es so 50-50. Also in der Persönlichkeit wissen wir zum Beispiel, 50% der Persönlichkeit ist genetisch bedingt und 50% wird erlernt und verändert. So. In der Intelligenz ist es prinzipiell auch so, aber der vererbte Teil ist ein bisschen größer, weil es schwieriger ist, die Intelligenz von Menschen zu verändern. Ja? Also kannst deinen Kids dann irgendwie Bücher geben und so. Ne? Und bei Führungsthemen ist es ganz ähnlich. Selbst bei total wackeligen Dingen wie Charisma gibt es tatsächlich erlernbare Anteile und vererbte Anteile.
Kannst du sagen, was Charisma ist? Ja. Aus psychologischer Sicht, ne? Wirtschaftspsychologe bist du ja.
Ja, also Charisma ist wertebasiertes, emotionales und symbolisches Signalisieren. Du sendest Signale. Ich meine, warum hat Trump die Wahl gewonnen? Das können wir bedauern. Der hat einfach die bessere Vision, der hat also das bessere Bild der Zukunft. Ja, die Leute wissen sehr genau, für welche Werte er steht. Das mögen irgendwie, also Charisma wirkt nicht, wenn es eine große Wertediskrepanz gibt. Deswegen finden alle Leute, die Trump scheiße finden, finden ihn wahrscheinlich nicht so charismatisch, weil dann das Charisma nicht wirkt. Aber wenn du ungefähr seine Werte teilst, dann hast du da einen sehr großen Impact. Und das hat Harris in dem Umfang nicht geschafft. Mhm. So. Also dieses wertebasierte Signalisieren, wie macht er das? Naja, Symbole, build the wall, ja, also baut die Mauer auf. Die Mauer ist halt ein ganz starkes Symbol für den Isolationismus und für den Rassismus, den Trump gut findet, und das wirkt. Oder drain the swamp. Ja, du hast dann halt eine sehr emotionalisierende, ja, dieser Sumpf, das ist dann das Bild. Und dann holt er sich natürlich so eine Ikone der Wirtschaft, den Elon Musk ebenfalls, hart charismatisch, ja, und der soll dann irgendwie dieses Dogi-Programm, ja, und so. Also, das sind alles sehr emotionalisierende, sehr symbolische Akte, die seine Werte transportieren. Und das macht ihn erfolgreich. Und das kannst du lernen. Ne? Also, es gibt einen Anteil, den kann man nicht erlernen. Das ist zum Beispiel das Aussehen, wer besonders gut aussieht, der wird als charismatisch empfunden. Das ist bei Frauen stärker so als bei Männern. Ja, wird jetzt niemand wundern, ne? Wir leben in der Welt, in der wir leben. Insofern ist es auch für Frauen schwieriger, ihr Charisma zu entwickeln, weil sie so stark aufs Aussehen reduziert werden. Aber es ist auch möglich.
Wie wichtig ist denn Charisma im Führungskontext?
Ist der wichtigste Prädiktor von Führungserfolg. Ab 2011 gab es eine Meta-Analyse, also eine Analyse, die ganz viele Einzelergebnisse zusammenträgt. Und Charisma ist der wichtigste Prädiktor. Es gibt ja im generellen Diskurs, weißt du, wenn du jetzt irgendwie auf Social Media guckst oder wenn du Zeitung liest, dann sagen die Leute ja Empathie.
Ja.
Also ich wünsche mir natürlich auch eine Firma, in der Empathie wichtig ist. Ja, also eine Firma, in der die Führungskräfte empathisch agieren, ist mir lieber als eine, in der sie nicht empathisch agieren. Aber Empathie ist empirisch halt auch ein zweischneidiges Schwert.
Sag mal, wieso?
Naja, also empathische Führungskräfte nehmen persönliche Probleme direkt viel ernster. Darüber vergessen sie strukturelle Probleme eher. Sie neigen dazu, eher falschen Alarm zu geben. Ja? Sie haben irgendwie manchmal, wenn sie übersensibel sind oder wenn sie besonders empathisch sind, fällt es ihnen schwerer, auch sachbezogen härtere Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie notwendig wären. So. Also generell gibt es schon einen positiven Zusammenhang, aber der ist nicht so stark, wie das im Diskurs üblicherweise gesagt wird. Ja, das sind andere Dinge. Charisma steht ganz vorne, aber Charisma ist halt auch wertebasiert und Wert ist ja irgendwie, was ist mir wichtig und was ist mir weniger wichtig.
Mhm. Genau. Das heißt aber, die Dinge, auf die man so guckt, wenn man sagt, ich brauche gute Führungskräfte als Unternehmen, die mich einstellen, die müssen folgende Universität besucht haben oder folgenden Background haben, diese ganzen, sagen wir mal, harten Faktoren sind gar nicht so wichtig für deine Rolle als Führungskraft. Würdest du das so
sagen? Nö, das würde ich nicht unterschreiben. Also Managementkompetenz ist auch schon relativ wichtig.
Okay.
Ja, und die Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen, ist auch relativ wichtig. Da kann man, ja, und wenn man das gelernt hat, ja, dann
schadet das nicht.
Dann schadet das nicht, ne? Also ein bisschen Ausbildung, man muss schon wissen, ja, irgendwie, worüber man redet. Ja. Ja, so. Aber ganz viele Dinge, die so, dieser beziehungsbezogene Aspekt ist ja der im Vordergrund steht bei vielen Diskussionen. Und der ist selbstredend auch wichtig. Ja? Also diese drei Dinge, Sache, Person und Veränderung habe ich mir nicht ausgedacht, sondern auch das kommt raus, wenn du sehr viele Ergebnisse analysierst. Das sind auch diese sogenannten Meta-Analysen. Da kriegst du halt immer relativ konstant diese drei Dinge. Und wenn was Neues kommt, meinetwegen jetzt, weiß ich nicht, Homeoffice, ja, dann kannst du das durchdeklinieren. Was heißt denn jetzt, wenn die Leute alle zu Hause hocken, das für den Beziehungsaufbau? Was heißt denn das eigentlich für Deadlines, für Dinge, die ich in der Sache besprechen muss? Und was heißt denn das eigentlich für Veränderungen im Unternehmen?
Das war eine Frage, die ich dir eigentlich später stellen wollte, okay, die Homeoffice-Frage, aber wo wir gerade dabei sind, ja, was heißt das für Unternehmen? In der Tat, ist ja ein Unterschied, ob ich dich jeden Tag sehe, ja, und in einer Kaffeeküche treffe, ob ich mich mit dir unterhalte, auch über das, was du gestern gemacht hast, am Wochenende, was weiß ich, und ich eine Beziehung automatisch aufbaue, ob ich will oder nicht, oder ob ich dich nur auf einem kleinen, was weiß ich, Feld auf dem Bildschirm sehe.
Ja.
Und die Beziehung muss ja zwangsläufig eine andere sein und eine viel schwächere, würde ich sagen, eine viel schwächere Bindung haben. Was macht das denn mit dem ganzen Thema Team, Zusammenhalt, Team Spirit, Führung etc., dass wir heute eigentlich per Default eine Situation haben, wo zumindest in vielen Unternehmen viele Tage der Woche zur Disposition stehen. Oder selbst wenn ich sage, 2-3 Tage müssen die Leute im Büro sein, sind die nicht notwendigerweise alle am selben Tag da. Das gibt es ja auch. Diese neue Entwicklung, was macht die in diesem Themenkomplex?
Bemerkenswert wenig tatsächlich. Also es gibt jetzt seit einigen Jahren größere Untersuchungen, das sind so randomisierte Kontrollgruppenexperimente, wo du halt, einige arbeiten dann im Homeoffice, andere nicht, und das sind halt nicht die, die gerne im Homeoffice arbeiten, ja, sonst hast du wieder da irgendwelche Probleme da drin, aber wenn du es schlau organisierst, also zum Beispiel 2-3 Tage ist so das, was man üblicherweise empfiehlt, und wenn du 2-3 Tage so legst, dass dann maximal die Überschneidungen, auch persönliche Anwesenheiten da sind, dann ist der Unterschied zwischen Homeoffice und Nicht-Homeoffice eigentlich ziemlich klein.
Okay.
Und das Homeoffice steigert dann sogar die Produktivität ein kleines bisschen. Ne, du hast halt diese Transitzeiten nicht, du hast eine ganze Menge. Hängt so ein bisschen davon ab, wie die Leute dann drauf sind, da kann man die begleiten. Ne? Es gibt so die Integrators und die Separators. Die Integrators, das sind die, die ihre Arbeit stärker ins Leben integrieren. Die sitzen dann vielleicht auf dem Sofa und die anderen, die haben dann vielleicht irgendwie so ein Arbeitszimmer zu Hause und sind dann besser imstande, die Tür zuzumachen. In Corona, das konnte man ganz gut beobachten, sind diese Integrators haben ein bisschen mehr gelitten, ne, weil dann irgendwie so das Privatleben zu stark in die Arbeit rüberschwappte und umgekehrt. Aber im Prinzip, wenn du das, wenn es vernünftig gemanagt wird und man gute Regelungen findet, und die sind natürlich auch stark firmenabhängig, dann gibt es eigentlich gar kein großes Problem und gar keinen großen Unterschied.
Das finde ich interessant, weil, also irgendwie ist es fast eine banale Frage, wo man sagt, also ich kann es bald nicht mehr hören, diese Homeoffice-Frage. Gleichzeitig beschäftigt die nach wie vor jeden und jede Führungskraft und fast jedes Unternehmen. Und dann gibt es Unternehmen, die große neue Büros bauen und sich dann darüber ärgern, dass keiner da rein will. Das ist ja schon eine Frage, mit der alle umgehen. Deswegen finde ich das einen interessanten Punkt. Du sagst im Prinzip, die Regeln oder Aspekte, die sehr wichtig sind oder hilfreich sind, die müssen nicht jeden Tag da sein. 2-3 Tage im Büro ist gut. Und wenn 2-3 Tage im Büro, dann idealerweise alle, sodass du den Team-Spirit spüren kannst.
Ja, genau.
Und dann stört das eigentlich gar nicht, wenn man, ich sage jetzt mal Montag und Freitag, ist wahrscheinlich der Klassiker, von zu Hause arbeitet.
Ja,
ist
genau.
Das ungefähr richtig?
Und auch für den virtuellen Austausch kannst du dir natürlich auch Dinge überlegen, wie das ein bisschen einfacher wird. Zum Beispiel nicht irgendwie 60-minütige Videokonferenzen an 60-minütige Videokonferenzen ballern, sondern vielleicht zwischenzeitlich eine Viertelstunde eine Kaffeepause gemeinsam einpflegen, ja, und auch ein paar Rituale haben, dass man sich irgendwie abseits trifft, auch virtuell, dass du irgendwie so diesen Kontakt auch so pflegen kannst. Ne? Das ist so. Und was wir noch nicht so gut wissen, also der weltweit führende Forscher in dem Gebiet ist Nick Bloom von der Stanford University. Der macht doch richtig fette Experimente. Also da sind Tausende von Leuten, wo wir mittlerweile Daten von haben. Die ersten Experimente, die kommen von 2014 schon. Das war also ein chinesischer Tourismusbetrieb. Aber mittlerweile haben wir auch nach Corona, während Corona eine ganze Menge Ergebnisse und wissen einfach, zumindest so sagen wir mal auf eine Strecke von 2-3 Jahren, dass die Unterschiede nicht groß sind. Es kann natürlich langfristige Folgen geben, die können wir noch nicht abschätzen. Ich glaube, diese Homeoffice-Diskussion, die wird aus einem anderen Geist gespeist.
Sag mal.
Naja, also wenn es eine Veränderung gibt, dann reagieren wir Menschen erstmal mit Widerstand. Und dieser Widerstand ist zu einem guten Teil irrational. Also man kann klar nachweisen, Menschen reagieren selbst dann mit Widerstand, wenn sie für ihre Organisation, für ihre Firma nur das Beste wollen, gehen sie trotzdem in Widerstand. Und sie gehen sogar dann in Widerstand, wenn sie selber von der Änderung profitieren. Also sie gehen immer in Widerstand. Und das liegt daran, dass wir mit dieser Arbeit halt auch soziale Dinge verknüpfen. Also, ne, du verbringst ja, wenn du 40 Stunden arbeitest, hast du mehr Zeit auf der Arbeit als mit der Familie.
Absolut. Ja.
Und das prägt dann dein Bild von dir selbst, die soziale Identität. Und wenn da jetzt was dran geändert wird, dann ist das nicht einfach nur eine rationale Änderung, sondern also, das kratzt an dir persönlich.
Ja, okay.
So. Und dann sagen immer die Vorstände, die sagen dann, Leute, ihr müsst mal veränderungsbereit sein.
Genau. Change.
Aber in diesem Fall müssen die Vorstände änderungsbereit sein. Und das können sie nämlich auch nur ganz schlecht. Und da müssen sie vielleicht mal den Spiegel aufnehmen und gucken und sich dann vielleicht so ein bisschen, ne, so ein bisschen auch von ihrer Emotionalität befreien. Denn, also, wenn du eine Einstellungsänderung herbeiführen willst, dann hat die immer drei Komponenten. Das erste ist die rationale. Ich kann jetzt hier erklären, irgendwie, das sind die Ergebnisse und so. Aber wenn sich's halt für die Vorstände scheiße anfühlt,
werden die einen Grund finden, warum sie es nicht machen.
Und das ist diese emotionale Komponente. Deswegen, ne, wir hatten ja gerade Charisma als Thema. Darüber, also warum erreicht das die Leute so? Eine gute Vision oder ein gutes Bild, also eine Vision ist ja, hört sich immer so hoch dran an, ein Bild der Zukunft, ja, fürs Kollektiv, das ist eine Vision. Das hat immer drei Komponenten. Also das Hirn, die Leute müssen raffen, worum es geht. Das Herz, die müssen es gut finden. Und die Hand, die müssen wissen, was sie machen sollen. So, und wenn du diese drei Komponenten integrierst, dann bist du auch imstande, eine Veränderung herbeizuführen. Und bei den Vorständen hast du halt aktuell, also du hast Hirn, ja, im Prinzip wissen sie es wahrscheinlich, wenn sie sich die empirische Sachlage angucken. Und du hast eine Hand, die wissen auch, was sie machen sollten, aber du hast das Herz nicht. So, das heißt also, das, was sie eigentlich immer ihren Leuten predigen, nämlich die auch sozusagen emotional mitnehmen, das ist bei ihnen selber schwierig, weil sie das ja für sich selber machen müssen. Und da kommt, glaube ich, eine ganze Menge des Widerstands her.
Warum glaubst du denn, ist das Herz nicht dabei, um in deinem Dreiklang zu bleiben? Was haben die dagegen emotional?
Naja, das sind so tiefsitzende Überzeugungen, Glaubenssätze. Und die werden ja auch hart kontrolliert von außen. Ne? Aktien, Unternehmen, die haben die ganze Zeit irgendwie Leute, die ihnen Geld geben, die ihnen auf die Füße, die ihnen auf den Füßen stehen. Und die sind wahnsinnig zahlengetrieben. Der ganze Arbeitsalltag besteht eigentlich daraus, irgendwie ein sehr komplexes Gebilde zahlengetrieben zu steuern. Und diese Emotionalität, die wird weitgehend ausgeblendet. So, die, wenn sie gut sind, dann können sie sozusagen das verstehen auf einer kognitiven Ebene und können das dann umsetzen, dass sie für ihre Belegschaft so kommunizieren, dass es auch emotional fühl- und spürbar wird. Für sich selbst haben sie diesen Schlüssel aber häufig noch nicht gefunden.
Das heißt, du sagst, ich übersetze das mal, ja. Ich hoffe richtig, also die Bereitschaft ist nicht so groß, weil sie einerseits Sorge haben, dann zu großes Risiko einzugehen, weil sie sind ja letztendlich verantwortlich, weil sie nicht so gut kontrollieren können, gefühlt, wie die Arbeitsergebnisse sind, und gleichzeitig müssen die hervorragend sein, sonst habe ich ein Problem,
genau,
bei den Aktionären oder bei den Kunden oder wo auch immer. Das ist so die Idee.
Ja.
Ja. Und wie ändert man das? Was würdest du einem Vorstand empfehlen?
Naja, also ich würde da Kulturarbeit machen und es fängt beim Vorstand an. Du musst ja gucken, was ist dir denn, ich meine, wir sind ja gerade bei New Work, was ist dir denn wirklich, wirklich wichtig?
Ja.
Und das ist ja ein Wert.
Friedrich Bergmann, ja.
So, also das, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, das sind deine Werte, die du in deinem Wertesystem am höchsten hast. Und wenn du die mal identifiziert hast, dann kannst du ja gucken, dann kannst du ja durchdeklinieren, was bedeutet denn das eigentlich? Und wenn dann, ich muss meinen Leuten die ganze Zeit irgendwie zugucken und auf den Füßen stehen, ziemlich weit oben steht, dann macht das so. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Denn, also die Zeiten, dass irgendwie eine gloriose Führungsfigur ganz oben steht und irgendwie den ganzen Laden mitreißt, die sind ja weitgehend vorbei. Arbeit wird komplexer, Arbeit wird kollaborativer, Arbeit wird immer unvorhersehbarer, sodass du die Leute ganz anders mitnehmen musst heute. Und das ist halt eine Lektion, die auch Vorstände lernen müssen.
Ja, und ich sag mal, die kann man jetzt ein bisschen beruhigen, die Führungskräfte, die das vielleicht jetzt hören mögen. Du hast ja gesagt, das ist im Prinzip gar kein großes Risiko, was ihr da eingeht, weil die Studien zeigen, das ist mehr oder weniger dasselbe.
Unter der Bedingung, dass es gut gemanagt wird.
Dass es gut gemanagt ist.
Ja, genau.
Okay. Ich würde nochmal gerne einen Sprung zurück machen zu dem ganzen Thema Führung und vielleicht auch eine Analogie zum Sport haben. Im Sport, du korrigierst mir, wenn das falsch ist, aber aus meiner Sicht hast du natürlich im Profifußball zum Beispiel, hast du eine relativ heterogene Gruppe von Geführten, also von Spielern, die wahrscheinlich eine ähnliche Motivationsstruktur haben, von ihrem Charakter, hätte ich gesagt.
Ja.
Das hast du im Betrieb nicht notwendigerweise. Du hast natürlich Leute, die sagen, was weiß ich, ich bin hier, um Karriere zu machen, nach vorne zu kommen. Du hast denjenigen, der sagt, oh, es ist vielleicht sogar ein Status, meine Position, was weiß ich. Und du hast andere, die sagen, naja, also es ist irgendwie eine nette Gemeinschaft, die Kollegen sind nett, ich fühle mich ganz wohl und vielleicht mache ich sogar ein bisschen weniger, weil das gut zu meinem Leben passt. Also du hast ja die unterschiedlichsten Motivationslagen. Das hast du im Fußball ja eher nicht. Da ist es ja homogener, stelle ich mir vor.
Richtig? Altershomogenität ist viel größer. Motivationale Homogenität auch. Du kommst halt in Spitzenmannschaften nicht rein, wenn du nicht eine hohe Leistungsmotivation hast.
Ja. Also das heißt, du als Trainer, also das Thema, ich muss meine Leute motivieren, brauchst du gar nicht so sehr, weil die sind...
Musst du anders spielen.
Die sind motiviert, sagst du.
Ja, ja, aber dadurch ist das Frustrationspotenzial natürlich viel größer. Mhm. Also wenn ich dir sage, du sitzt auf der Tribüne, ja, und du hast irgendwie Prozentrang Leistungs, genau, Prozentrang Leistungsmotivation 98, ja, dann, dann ist da gelaufen. Feuer drin. Genau.
Ja.
Insofern gibt es da auch, aber anders gelagert. Aber ja, ich bin absolut dabei. Also so eine Belegschaft in der Firma, die ist viel diverser. Fraglos.
Ja. Kann ich Leute überhaupt motivieren? Ist das überhaupt möglich? Also ja, es gibt ja immer den Satz, ach, der muss die Leute motivieren. Ja. Müssen die nicht selber motivieren? Oder was kann ich tun? Schaffe ich vielleicht nur die Bedingungen dafür, dass sie motiviert sind? Was ist, wie macht man das? Wie motiviert man andere?
Naja, also.
Und vor allen Dingen, Entschuldigung, ja. Und vor allen Dingen Menschen, die sehr unterschiedlich gestrickt sind.
Ja, also du musst die Leute natürlich individuell abholen, aber generell natürlich kann man Menschen motivieren. Also man kann Menschen viel leichter demotivieren. Ja, also wenn du dir jetzt jemanden, den du führst, schnappst und ich gebe dir 10 Minuten, dann und die Aufgabe ist, bitte demotiviere diese Person maximal, dann wird dir das gut gelingen.
Dann reichen 10 Minuten.
Das ist einfach. Also Menschen demotivieren geht sehr schnell und ist einfach. Mhm. Menschen zu motivieren ist viel schwieriger. Und damit, also zumindest von außen, wir unterscheiden also die extrinsische Motivation, ne? Das und das ganze Performance-Management ist halt ein echt zweischneidiges Schwert. Ne? Da gibt es so Korrumpierungseffekte. Wenn ich irgendwie die extrinsische Motivation steigere, dann kann das die intrinsische, also den Spaß an der Sache, zerstören und so. Eigentlich möchtest du ja die intrinsische Motivation der Menschen vergrößern, also den Spaß an der Sache. Und wodurch entsteht dieser Spaß? Was treibt die intrinsische Motivation? Das sind 3 Dinge. Das Kompetenzerleben. Die Leute müssen den Eindruck haben, dass sie das, was sie machen, gut machen. Ja? Das ist Zugehörigkeit. Ja, die müssen sich irgendwie wohlfühlen. Und das ist Autonomie. Die müssen selber Entscheidungen treffen können. Und natürlich kann man irgendwie als Führungskraft, wenn ich eine Person ermächtige und sage, Mensch, entscheide du das doch mal, du hast ja viel mehr Ahnung davon, dann steuere ich ja schon erstens das Autonomieerleben an und zweitens das Kompetenzerleben. Und wenn ich dann noch irgendwie vielleicht nicht der letzte Arsch bin, sondern irgendwie freundlich zu den Leuten, ja, dann fördere ich auch noch mal das Zugehörigkeitsgefühl. Insofern, also es gibt ja diesen Satz, man kann Menschen nur demotivieren, man kann nicht motivieren, das ist
Quatsch, okay.
Aber natürlich ist es viel leichter zu demotivieren und viel schwieriger zu motivieren.
Und die 3 Dinge scheinen mir ein Muster zu sein. Die 3 Dinge, die jeweils eine Rolle spielen. Also du hast sehr häufig den Dreiklang. Insofern ist das
eine Charismataktik.
Ja, ist schon mal eine interessante Erkenntnis. Ich würde noch mal gerne auf das Thema, ich nenne es mal Krise, zurückkommen. Das ist so ein bisschen ja auch so eine Überschrift oder so ein Buzzword. Aber du hast ja gesagt, in Krisenzeiten, in schwierigen Zeiten ist autoritäre Führung eigentlich nur dann, ist eine autoritäre Führung oft eine erfolgreiche Führung.
Ja.
Jetzt haben wir eine Situation, in der nun die Wirtschaftsnachrichten in Deutschland ja ziemlich katastrophal sind.
Ja.
Und sehr viele Unternehmen befinden sich in kritischen Situation, sagen wir mal. Wie schlimm ist graduell unterschiedlich, aber ich meine, die Nachrichten, die reißen ja nicht ab. Und jetzt hast du eine Situation, wo du vielleicht Teams hast, denen du keine, ich sag mal, psychologische Sicherheit geben kannst, weil du gar nicht weißt, kann ich dir wirklich zusagen, dass du nächstes Jahr diesen Job noch hast. Mhm. Und gleichzeitig habe ich natürlich die Aufgabe, mein Team zusammenzuhalten, zu motivieren, zu führen und auch irgendwie, wie hast du gerade gesagt, Spaß bei der Sache zu erzeugen und eine positive Perspektive zu erzeugen, weil sonst kann ich gar nicht erfolgreich sein. Wie macht man das?
Naja, also psychologische Sicherheit ist ja im Prinzip Vertrauen auf Gruppenebene, ne? Und Vertrauen ist Zulassen von Verletzlichkeit. Also wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich Fehler zugebe und wenn ich Aufgaben delegiere, ohne dass ich da jetzt hinterhergehe, ja, also man kann natürlich Vertrauen auf ganz viele Arten zeigen. Aber wenn ich selber als Führungskraft diese Verletzlichkeit zulasse, dann merken die Leute, ja, und wenn ich auch eine Unsicherheit zulasse, ja, dann vertrauen mir die Leute trotzdem mehr. Und dieses Vertrauen, was ich als Führungskraft, also das Schlimmste, was du als Führungskraft machen kannst, ist so als so eine Art lebende Teflonpfanne in der Gegend rumlaufen, ja, und alle Dinge, die schieflaufen, die perlen an mir so ab. Aber das ist schlecht. Dann habe ich nämlich irgendwann nur noch Teflonpfannen in meiner Familie, in meinem Unternehmen da rumlaufen und keiner ist mehr verantwortlich und es war Person X und nicht ich und so. Das willst du ja nicht haben. Diese psychologische Sicherheit, die entsteht maßgeblich dadurch, dass ich Vertrauen schenke. Vertrauen erzeugt Vertrauen und wenn alle einander vertrauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass psychologische Sicherheit als Ergebnis entsteht, ziemlich groß. So. Misstrauen hingegen zerstört Vertrauen. Weil dann auch so komische Gedanken angeregt werden. Okay, wenn er mir das nicht sagt und wenn er das nicht macht, dann hat er wahrscheinlich irgendwie Hintergedanken, wo ist denn dann das Problem? Ne? Und das sind so ganz typische, und außerdem zerstört das da Produktivität. Ja, dann gehen die Leute hin und sagen, du, wie heute im Meeting besprochen, bist du verantwortlich für Punkt 37. Außerdem, ich setze hier mal drauf irgendwie Vorstand X, Vorstand Y, Vorstand Z, damit wir auch alle sozusagen in einem Boot sitzen. Ne? Und das sind natürlich die Sachen, ne? Die anderen sind ja auch nicht doof. Ne? Die sehen dann alles klar, da wird jetzt gerade Verantwortung übergeben. Und in einem Unternehmen, wo du imstande bist, das auch auf bilateraler Ebene zu klären, dich nicht abzusichern, auf mündliche Zusagen verlässt, bist du natürlich viel schneller. So, natürlich muss man da auch Strukturen einziehen, aber diese Strukturen dienen halt der Strukturierung und nicht der Absicherung des eigenen Popos.
Aber ich möchte mal auf den Gedanken, den du am Anfang formuliert hast, von deinem Statement gerade zurückkommen. Du sagst ja im Prinzip, du musst in Vorleistung gehen. Ja. Wenn du Vertrauen erzeugen möchtest, musst du Vertrauen schenken. Mhm. Vielleicht kann man auch sagen, wenn du möchtest, dass deine Leute enthusiastisch sind, das ist ja auch oft so, die Leute sollen sich so enthusiastisch sein, so zukunftspositiv und so weiter. Das werden die nicht sein, wenn du es nicht bist. Und wenn du es bist und zeigst, erzeugst du sozusagen spiegelbildlich das, was du selber reingegeben hast in dieses System-Team. Ist das fair zusammengefasst?
Ja, wobei das mit diesem, also ich finde, man kann nicht Enthusiasmus von seinen Leuten erwarten. Mhm. Ne? Mhm.
Ich sage dir, ich mache relativ lange Kommunikation, das ist ja eine relativ typische Aufgabe von Unternehmenslenkern, die sagen, also da muss jetzt mal irgendwie ein positiver Geist rein und die Leute sollen sich jetzt mal auf die Zukunft freuen und enthusiastischer bei der Arbeit sein. Das ist eine relativ typische Aufgabe.
Ja, den Vorständen würde ich dann sagen, dann müssen die sich mal darum bemühen, dass sie das besser kommunizieren. Ne? Also wenn wir mal so ein paar Begriffe auseinanderdröseln. Ne? Was ist eine Transformation? Eine Transformation ist das Erreichen eines Zielzustands. So, wenn wir einen Zielzustand haben, dann brauchen wir eine Vision, denn das ist irgendwie ein Bild der Zukunft. Das ist dieser Zielzustand. Und wenn ein Vorstand, und man kann eine Vision attraktiv machen oder nicht. So, und also eine gute Vision erzeugt de facto eine ganze Menge Aufbruchstimmung. Das kann man messen, das kann man nachweisen, das funktioniert gut. So, ich würde jetzt aber trotzdem nicht erwarten, dass alle Leute total enthusiastisch sind. Da steckt irgendwie auch ein Fehlverständnis dahinter. Weil besonders introvertierte Menschen, die kommen halt nicht besonders enthusiastisch rüber. So. Aber es gibt quasi keine Korrelation zu irgendeinem Erfolgsmaß in irgendeinem Job, wo introvertierte Menschen weniger erfolgreich sind als extrovertierte. Selbst im Vertrieb nur bedingt. So. Das heißt also, wenn ich die ganze Zeit jetzt, und das ist ein Problem in der Wirtschaft, wenn ich die ganze Zeit will, die Leute müssen proaktiv sein, die müssen auf mich zukommen, die müssen enthusiastisch sein, dann sagst du indirekt, die müssen extrovertiert sein. Und das sehen wir in ganz vielen, in ganz vielen Führungskräfte-Besetzungsprozessen, dass systematisch extrovertierte Leute überausgewählt werden. Das ist aber Quatsch, und das ist auch einer der schlechtesten Ratschläge, die du geben kannst, dass du einer introvertierten Person sagst, sei doch mal extrovertierter. Ja. Das ist Bullshit.
Sei anders, als du bist.
Ja, man kann es auch anders fragen, was ist besser, 100 Gedanken oder 100 Wörter? Dieser Enthusiasmus, der übersetzt sich halt über Wörter, aber diese Gedanken, würde ich sagen, die sind ja nicht schlechter.
Als extrovertierter Mensch sagst du das.
Ja, klar.
Du hast ja damit angesprochen, dass im Rheinland würde man sagen, jeder Jeck ist anders. Mhm. Die Menschen sind unterschiedlich. Mhm. Fußball eher geringer ausgeprägt, ja. Das hast du natürlich in so einem Unternehmen. Du hast verschiedene Altersstufen, du hast, haben wir schon gesagt, verschiedene Motivationsstrukturen, introvertiert, extrovertiert hast du jetzt gesagt. Das ist ja eigentlich der Begriff, der Modebegriff der Diversität.
Ja.
Wie viel Diversität ist denn gut?
Also, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, wenn das in Ordnung ist.
Ja, klar.
Das Ausmaß der Diversity eines Teams korreliert null mit dem Teamerfolg. So, da gibt es Meta-Analysen über Meta-Analysen drüber, das sind die Daten. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Diversität eines Teams und dem Teamerfolg. Und das liegt daran, dass wir noch nicht gelernt haben, wahrscheinlich Diversität vernünftig mit Leben zu füllen. Denn wenn du die Diversität in einem Team hochdrehst, dann drehst du damit auch die Sachkonflikte hoch, wo sich also Leute über bestimmte Themen kontrovers unterhalten. Und ein gesundes Ausmaß an Sachkonflikten ist durchaus gut für die Teamleistung. Also man tauscht Gedanken aus und da kommt was Besseres, Neues raus. Aber es gibt drei negative Effekte, die du durch die Diversity erzeugst. Das erste ist, mit der Anzahl der Sachkonflikte steigt die Wahrscheinlichkeit vor Beziehungskonflikten. Ein Wort ergibt das andere und sagt, Mann, Schon wieder erzählst du mir dann Quatsch, was willst du überhaupt, du Penner? Ja, so. Also hast du sozusagen aus einem Sachkonflikt einen Beziehungskonflikt gemacht. Das zweite, das sind soziale Kategorisierungsprozesse. Ja, wenn jemand reinkommt, dann merke ich, gerade bei den demografischen Diversity-Kriterien, dann merke ich, naja, hier, das ist Mann, das ist Frau, das ist Hautfarbe, das ist Alter, ja, das sind die Dinge, also die ich sofort sehe.
Äußere ja. Kriterien eigentlich, ja.
Und diese sozialen Kategorien, die sind normal, die reduzieren die Komplexität der Welt, die sind zu einem gewissen Teil auch sinnvoll, ja, weil wir halt zu viele Infos kriegen und so Shortcuts, die sind gar nicht so schlecht, aber natürlich möchte niemand sich kategorisiert fühlen. Das merken die Leute, ja. Frau mit Kopftuch kommt rein, das nehme ich wahr. Und die nehmen dann teilweise wahr, oder zumindest die Wahrscheinlichkeit größer, dass das passiert. Und daraus entstehen wiederum Beziehungskonflikte. Und dann gibt es eine dritte Form, das sind so die Gedankenwelten. Also wenn ich unterschiedlich drauf bin, ja, wenn ich divers bin, dann habe ich dann denke ich einfach anders und daraus entstehen Prozesskonflikte. Die sind am Anfang ganz gut, wenn ich irgendwas starte, aber irgendwann halt nicht mehr. So, und das sind alles dann negative Dinge für den Teamerfolg. Also dieses Narrativ, dass Diversity die Leistung verbessert, das ist falsch. Definitiv falsch. Aber natürlich ist Diversity total wichtig. Guck dir den Arbeitsmarkt an. Also wir haben Fachkräftemangel. Guck dir die Führungskräfte an. Ja, wir brauchen Leute. Und wenn ich jetzt irgendwie eine ganze Menge an Leuten vor den Kopf stoße, dann habe ich ja keinen Deut gewonnen. Außerdem haben wir natürlich noch so eine ethisch-moralische Komponente. Mhm. Ja, also es ist jetzt ja nicht einzusehen, warum Frauen weniger häufig auf Vorstandsposten sitzen sollen als Männer. Es gibt auch da gibt es natürlich wahnsinnig viele Vorurteile. Frauen machen dies besser, Frauen machen das besser. De facto ist heute die Sachlage, wenn du Verhalten anguckst, dann verhalten sich Frauen in Führungspositionen nicht anders als Männer. Nicht, sie sind nicht erfolgreicher, sind nicht weniger erfolgreich, sie machen dies nicht mehr oder dies nicht mehr. Es gibt keinen Unterschied. Und wenn ich jetzt einen riesen Pool an Menschen habe, in diesem Fall Frauen, ja, die unberücksichtigt sind, dann ist es irgendwie eine Frage der Logik, dass ich da mehr Talente habe als bei den Männern, die weitgehend abgegrast sind. So. Also vielleicht noch zu den Verhaltensunterschieden. Da kommen jetzt die Einschläge kommen immer näher, weil wenn du Fragebögen hast, so klassische Fragebogenuntersuchungen, dann zeigen sich Unterschiede. Zum Beispiel beim Queen Bee-Effekt, der ist besonders gemein.
Was ist das?
Das ist die sogenannte Stutenbissigkeit. Also wenn eine Frau erstmal oben ist, dann tritt sie und beißt sie andere Frauen weg. Wenn du das in Fragebögen erhebst, dann ist dieser Effekt nachweisbar. Und das liegt an der Salienz. Wenn eine Frau in Führungsposition ist und eine andere Frau kommt und die von einem Mann weggebissen wird, dann denkst du, naja, business as usual. So. Aber wenn sie von einer Frau weggebissen wird, dann merke ich mir das eher.
Das heißt, dadurch, ich gucke anders drauf.
Ja, und dadurch entsteht die Fehlwahrnehmung, dass Frauen andere Frauen eher wegbeißen. Und wenn ich das in Fragebögen erhebe, gibt es diesen Effekt, sagen die Leute ja. Mhm. Wenn du aber Verhalten anguckst und da gibt es irgendwie relativ viele schöne quasi-experimentelle Untersuchungen, dann gibt es diesen Effekt nicht. Effekt
nicht, okay. Also es ist ein wahrgenommener Effekt eigentlich.
Ja, oder auch ein was ich auch schön finde, ist, es gibt so beziehungsorientierte oder sachorientierte, hatten wir ja gerade, ne? Und wenn du das mal drauf guckst, dann sagen die Leute, ja, Frauen sind eher beziehungsorientiert und Männer sind eher sachorientiert. Und wenn du da Leute fragst, dann sagen die dir, ja, das ist so. Ne, du kriegst das raus in Fragebögen. So. Wenn du aber diese Fragebögen erhebst und gleichzeitig so Meetings filmst, ne? Und dann, also eine besonders tolle Untersuchung, glaube ich, von 2020, die haben die ersten 6 Wochen, glaube ich, weggeschmissen und danach haben sie dann, ne, weil die Leute sich dann noch an die Kamera gewöhnen müssen, und danach haben die Verhalten kodiert, haben die Leute gefragt, wie haben die denn jetzt geführt, und dann parallel das Verhalten hart kodiert. Und dann zeigt sich, in den Fragebögen kommt das raus, im Verhalten aber nicht. Das heißt, wir müssen noch lernen, unsere ganzen Verhaltensweisen, gibt's auch, das war jetzt über Frauen machen irgendwas schlecht, als ne, im Vergleich zu Männern. Es gibt auch das Umgekehrte. Ja, agieren Frauen in strategischen Fragen bei Krisen besser als Männer? Ja, da sagen die, ja, das machen die besser, aber de facto machen sie es auch nicht besser. Das heißt, wir haben noch ganz, ganz viele Fehlwahrnehmungen im Kopf, ja, und diese Verschaltung, die müssen wir zunehmend rauskriegen.
Und wir müssen aufpassen bei den Studien, dass wir nicht genau diese Wahrnehmungen messen und damit die Stereotypen.
Das ist ein Riesenproblem in der Forschung. Das wird immer weniger, diese komischen Fragebogenuntersuchungen, wo dann irgendwas, ne? Also, das ist auch ein Problem, da muss ich mir auch selber einen Kopf packen, ne? Also, wenn du BWL, Psychologie, Soziologie, Erdkunde oder was auch immer studierst, dann lernst du halt, eine Korrelation ist keine Kausalität. Aber du lernst nicht, was ist denn eine Kausalität? Aber was du draußen brauchst, ist doch immer Kausalität. Du musst den Leuten Kausalität beibringen. Also wenn du sagst, ich möchte jetzt gerne mein Unternehmen erfolgreich, was muss ich tun, damit mein Unternehmen erfolgreich ist? Das ist eine kausale Fragestellung. Die kannst du nicht mit Korrelationen beantworten. Ne? Also daher kommen dann auch so Sachen, wir hatten ja gerade Empathie als Thema. So. Empathie und Führungserfolg, wenn du es korrelierst, hängen die zusammen. Aber das heißt ja nicht, dass du erfolgreich bist durch die Empathie. Es kann ja anders sein. Ich meine, wenn ich da im Unternehmen bin und da ist jetzt eine Person, die macht einen wahnsinnig guten Job. Da gehe ich doch hin und versuche mal reinzufühlen. Mensch, was machst du da eigentlich? Ja? Das ist dann also nicht, dass die Empathie dazu führt, dass die Leistung gesteigert wird, sondern die Leistung führt dazu, dass ich empathischer werde. Und natürlich bedingt sich das auch gegenseitig, das ist die sogenannte Simultanität. Also wir müssen das, und da gibt's die Methoden heute für, dass wir das viel professioneller untersuchen. Aber diese ganzen Studien, Gallup und was weiß ich wo, die arbeiten natürlich immer noch mit diesen Fragebögen und bombardieren uns jedes Jahr mit ihren Quatschkorrelationen.
Das ist ja auch ein Geschäftsmodell.
Ja, ist so.
Ja. Du hast gerade gesagt, Diversität definiert nicht Erfolg, aber natürlich, jetzt mal pragmatisch gesehen, ich brauche natürlich eine gewisse Diversität, alleine schon, weil ich nicht homogen mehr heiern kann, wie man das vielleicht vor 50 Jahren noch konnte. Ist so. Das ist also sozusagen der Sachzwang. Der zweite ist sozusagen die Entscheidung. Ich will es anders haben. Das hast du ethisch genannt.
Ja, genau.
Was aber dann doch wichtig ist, ja das Thema Kultur. Also wie stelle ich eigentlich fest und wie stelle ich sicher, dass jemand in ein Team passt, sich da wohlfühlt und sich entwickeln kann? Wie messe ich eigentlich Kultur? Wie kriege ich dieses Matching hin? Weil die üblichen Stellenanzeigen, die haben ja, da steht dann auch irgendwie Empathie und emotionale Intelligenz oder irgendwie sowas. Ansonsten hast du mal die ganze Liste der Hardcore-Anforderungen. Ja, so und so viel Berufserfahrung, diese und jene Position gehabt und so weiter. Und letztendlich werden so auch die Stellen so definiert und die Lebensläufe, die beinhalten nicht das Leben, sondern im Prinzip genau diese Station, sodass ich die Dinger matchen kann.
Das ist
unter Umständen stelle ich fest, dass der wahrscheinlich, womöglich sogar objektiv, wenn man das überhaupt messen kann, der womöglich objektiv beste Kandidat mit irgendwie 15 Doktortiteln von Harvard überhaupt nicht in mein Unternehmen passt. Also insofern gibt es da einen kulturellen Mismatch. Ja. Ich habe einen riesen Aufwand betrieben, um den einzustellen, habe wahnsinnig viel Geld bezahlt und dann fange ich in einem halben Jahr wieder von neuem an.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wie messe ich meine eigene Kultur und wie stelle ich sicher, dass die Leute, die ich suche, kulturell zu mir passen?
Und das geht ja in beide Richtungen. Ne? Vielleicht ist auch eine Person zu modern. Also wenn ich jetzt im öffentlichen Dienst bin und dann so eine super freakige New Work Führungskraft da einstelle, der wird ja gegen Wände laufen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sozusagen zu viel aus der alten Welt reinnehmen kannst, sondern du kannst ja auch zu viel neue Welt haben. Ja? Ja. Das geht ja beides.
Absolut.
Also Kultur hat im Prinzip so 5 Komponenten, genau wie Führung.
Ich dachte 3 Komponenten.
Nee, es sind, also wir arbeiten mit den 5 C meistens. Ja. Ne? Also du kannst es auch ein bisschen reduzieren, aber dann gehen dir wichtige Teile verloren. Also du hast sozusagen die alte Welt. Alte Welt sind, wir nennen das also insgesamt 5 C, und die alte Welt ist Competition, also Wettbewerb. Wenn du erfolgreich sein möchtest, du musst aber erfolgreich sein, wenn du deine Produkte nicht verkaufst, bist du immer pleite. So, also dieser Wettbewerbsfokus, der muss da sein. Und du brauchst Kontrolle. Ja, also es gibt Gesetze, es gibt Arbeitssicherheit, es gibt eine ganze Menge Leitplanken in einigen Bereichen, ja, Medizintechnik oder so, gibt es mehr Leitplanken als in anderen, ja, aber natürlich musst du dich an die Regeln halten, die da sind, und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, das ist die alte Welt. Es kommt noch die neue Welt dazu, und das ist dann einerseits so Kollaboration, die Produkte werden ja immer komplexer, du brauchst immer mehr Spezies für bestimmte Aufgaben, du bist angewiesen darauf, dass du die Silos niederreißt, damit die Leute mal über den Tellerrand zusammenarbeiten, Collaboration. Und dann konkurriert Deutschland ja nun mal über Qualität und Innovation. Und beides kommt durch neue und nützliche Ideen zustande. Und eine neue und nützliche Idee ist eine kreative Idee. So, das heißt, du brauchst Kreativität, du musst die systematisch fördern. Und das Ganze wird angetrieben von so den Werten, dem Zweck. Ja, wir können es meinetwegen Charisma oder Chemistry nennen, das ist so das Übergeordnete. Warum gibt es uns eigentlich, in welche Richtung gehen wir? Und das befeuert die anderen. So, und das kannst du messen. Da gibt's, also ihr habt ja selber hier, ich meine, ich bin ja hier bei New Work SE, ihr habt Kununu. Ich finde auch aus wissenschaftlicher Sicht ein sehr gelungenes Instrument, euer Kulturkompass. Knackig, gut, ich habe mir mal das White Paper dazu durchgelesen, das ist toll. Ich würde beide Hände drauf wetten, dass da auch Leute aus der Wissenschaft dran waren hundertprozentig. Ich fand das also für ein Praxisinstrument extrem beeindruckend. Kenne nicht so viele, die das in der Professionalität machen. Hut ab.
Glück,
das finde ich toll.
Ja. Bitte? Ja, habe ich Glück gehabt, ja, dass du als Experte das so siehst.
Ja, aber das weißt du ja, oder? Also, das finde ich klasse. Man kann also Kultur ganz gut messen sogar. Und das kann man auch ein bisschen detaillierter oder weniger detailliert machen. Und dann kannst du gucken, okay, dahinter stehen Werte, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig. Und wenn das einigermaßen übereinstimmt mit der Person, die ich einstellen will, du tust ja niemandem Gefallen, wenn du Leute, die da eigentlich gar nicht hinwollen, einstellst.
Absolut. Jetzt sprechen wir die ganze Zeit ja so, also du bist Psychologe, wir sprechen von der Conditio Humana, um das mal ein bisschen hochtrabend zu formulieren. Und wir treten ja mit großen Schritten ein in das Zeitalter von KI.
Ja.
Wie wichtig sind diese Komponenten noch im Zeitalter von KI?
Ja, total wichtig. Also KI ändert das Spiel ein bisschen, aber das ist jetzt ja, ich meine, ich habe ja einen Hintergrund, ich habe ja in grauer Vorzeit mal Psychologie und Mathe studiert. Und in Mathe haben wir damals künstliche neuronale Netze programmiert und dachten noch, was ist denn das für ein Scheiß, ey? Das braucht ja niemand. So. Aber wenn du halt nicht nur drei Netze hast, sondern 80 Milliarden,
ist das ganz nützlich.
Dann wird es auf einmal irgendwann doch ganz nützlich. Also die Mathematik, die dahinter steckt, die ist total banal. Aber wenn das sehr mächtig ist und du das sehr gut trainierst, da steckt eigentlich, ne, also mathematisch ist das alles relativ billig, aber so in Kombination ist das schon echt der Hammer. Und natürlich wird das ganz viel verändern. Ich sehe jetzt aber nicht, und natürlich verändert das die Arbeit auf allen Ebenen, aber ich glaube nicht, dass das unsere grundsätzlichen Kulturpfeiler verschieben wird. Ja, das wird die Bedeutung des Kreativitätsquadranten noch weiter nach vorne katapultieren. Das wird die Bedeutung von...
wichtiger.
Ja, natürlich. Und das wird die Bedeutung von so kollaborativen Prozessen noch weiter nach vorne bringen. Denn du musst jetzt ja, dadurch werden ja noch mehr Leute miteinander vernetzt. Du musst diese ganze Kollaboration noch entschiedener angehen als früher. Oder dass, wie gesagt, Wettbewerb und Kontrolle an Wichtigkeit nachlassen. Das heißt, die Welt wird nochmal so ein, zwei Stufen schneller und komplexer. So, aber an den grundsätzlichen Pfeilern, wenn wir über Kultur reden, ändert das nichts. Es verschiebt halt die Gewichte.
Das heißt, weder der Psychologe noch die Führungskraft werden arbeitslos, die KI.
Nö, aber also da gibt es ja immer diese, natürlich werden einige Jobs in Zukunft weniger wichtig als andere. Aber es gab, ich finde es ganz schön, die letzte, die große Automatisierungswelle, das war so Anfang, eher Mitte der 90er. Damals gab es Vorhersagen von Wirtschaftsinstituten, dass irgendwie 20% der Jobs wegfallen und in der Industrie und in der Produktion. De facto sind durch die Automatisierung damals Jobs entstanden. Also unterm Strich in der Europäischen Union von 2000, glaube ich, bis 2014, irgendwie so, das sind so die Daten, über die wir reden, sind 32% der zusätzlichen Stellen durch Automatisierung entstanden. Es sind unter dem Strich keine Jobs weggefallen. Aber es wird in Zukunft andere Jobs mehr geben. Weißt du, Schriftsteller braucht heute keiner mehr. Ja, und so. Und es wird eine ganze Menge Jobs geben. Und irgendwann wird es auch Jobs treffen, von denen man das noch nicht so glaubt. Ja, weiß nicht. Also, Jura. Ich weiß nicht, was in Zukunft so im Rechtsbereich da sich tun wird. Ich glaube.
Der virtuelle Rechtsanwalt.
Der virtuelle Rechtsanwalt, das ist, ne? Also, es sind jetzt irgendwie nicht einfache Jobs, sondern es wird relativ bunt Auswirkungen haben.
Es gibt ja heute schon journalistische Texte, die von der KI geschrieben werden,
ja, klar,
zum Beispiel. Oder Musik, die komponiert wird von der KI.
Ja.
Also hat man vor, weiß ich nicht, 15 Jahren auch nicht für möglich gehalten. Das ist ein kreativer Prozess. Und da kommt was raus und das hört man sogar.
Ich fand es ganz witzig. Ich hab das ausprobiert, weil ich ein Video über von David Guetta gesehen habe, der nämlich irgendwie so sich einen Songtext hat schreiben lassen über The Future Sound of Rave. Den hat er dann in eine andere KI eingegeben und den wie Eminem singen lassen. Und dann hat er eine andere KI genommen und da dann irgendwie seinen Song drüber gelegt. Und dann hat er diesen David Guetta Song genommen, der wo Eminem über Future Sound of Rave rappt. Und den hat er bei einem Konzert aufgelegt. Und die Leute sind ausgeflippt. Daraufhin habe ich mal Charisma genommen. Einen Charisma-Text schreiben lassen, den in verschiedenen Stimmen habe singen lassen und darüber dann Musik gelegt. Und den habe ich damals dem weltführenden Charisma-Forscher zugespielt. Und der sagte, was ist denn das für ein geiler Text? Was für ein geiles Lied? Wer hat's gemacht? Und dann habe ich gesagt, KI.
Den musst du uns unbedingt schicken, den müssen wir einspielen. Ralf, abschließend die Frage, wer wird deutscher Meister?
Oh Gott, ja, ich fürchte die Bayern.
Ist so?
Ja, wer sonst? Ich finde die Kompanie übrigens auch großartig. mega Typ. Also wenn wir über so die drei Komponenten der Führung reden, dann ist die beziehungsorientierte vielleicht eine, die bei Bayern in Zukunft, in der Vergangenheit ein bisschen zu kurz kam.
Das hört man so.
Und ja. Alles, was ich über den Kompanie bisher gesehen habe, hat mich echt wirklich beeindruckt. Was für ein cooler Typ.
Ralf, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Danke.